Rumpumpum. Los geht's.
Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Männer, liebe Frauen, sehr geehrte Damen, werte Herren und auch die, die vielleicht noch nicht dazu zählen oder nicht dazu zählen wollen, sind herzlich begrüßt. Heute, Sonntag, es ist der 8. April, die Sendung wird morgen Abend am 9. online gestellt, sitze ich hier vor dem Mikrofon und versuche die Folge 586 in den Speicher zu bekommen. Wird mir sicherlich gelingen, denn wer 585 hingekriegt hat, der kriegt auch die 586. hin. Eine einfache Logik, wenn sie denn mal stimmt. Ja, ich habe so ein paar Themen vorbereitet. Themen, die sich auf Technik beziehen, Themen, die sich ein bisschen neben der Technik herbewegen, Themen, die auch ein bisschen mit dem CC2 zu tun haben. Aber was das alles ist, nur wenn Sie das wissen wollen, bleiben Sie einfach dran. Wir haben einen Geburtstag zu feiern. 125-jährigen Geburtstag hat man nicht jeden Tag, dann wäre es ja kein 125-jähriger. Aber die mitteleuropäische Zeit, MEZ, ist 125 Jahre alt geworden. Was heißt das nun? Ja, vielleicht mal einen kleinen Blick zurück. Ich habe vor einem Monat darüber berichtet, dass einige Uhren bei mir, die noch netzsynchron arbeiten, also über die Netzwechselspannung zählen, wie viel Zeit vergangen ist und die dann irgendwie zum Display schicken, dass die 6-7 Minuten sowas nachgingen. Da gab es verschiedene Gründe dafür. Einige Länder haben zu wenig Energie geliefert, andere wollten die Energie nicht kaufen. Also wirtschaftliche Gründe, Geiz oder irgendwie Gewinnmaximierung. Es waren viele Komponenten, die da zusammenkamen. Seit etwa einer Woche gehen diese Uhren, die ich bewusst nicht gestellt habe, plötzlich wieder richtig. Genau, wirklich richtig, sekundengenau. Das heißt also, da hat sich irgendwo heimlich im Hintergrund etwas getan. Diejenigen, die zu wenig Energie geliefert haben, haben nachgelegt, waren ein paar osteuropäische Staaten mit daran beteiligt. Und jetzt stimmt es wieder. Gut, es ist natürlich Anachronismus, wenn man heute noch Uhren hat, die nicht die Funkzeit, diese DCF-Empfänger eingebaut haben. Aber was soll's, wir haben leider in vielen, vielen Bereichen solche Uhren drin, die abhängig sind von der Netzwechselfrequenz. Das stört mich immer wahnsinnig, dass ich diese Uhren stellen muss, weil, naja, gut. Ja, also nur so ein Schlenker, das hat sich wieder eingerenkt oder wurde wieder eingerenkt. Wenn wir 200 Jahre zurückdenken, in der Hauptsache in Deutschland Landwirtschaft, da haben irgendwo die Bauern dann im Juni die Wiese gemäht und die Glocke vom Dorf, die war vielleicht, was weiß ich, 3, 4, 5 Kilometer entfernt, gehört und haben gewusst, jetzt haben wir Mittag, jetzt machen wir Mittagspause. Haben sich ins Heu gelegt, haben ihre Butterbrote ausgepackt oder ihren Henkelmann aufgemacht. Aber in anderen Dörfern, die ein paar Kilometer weiter im Osten waren oder im Westen, naja, die einen, die hatten ihre Mittagspause schon beendet und die anderen hatten noch keine Mittagspause. Warum? Na, der liebe Gott hat die Sache ja so eingerichtet, dass die Erde sich dreht. Das heißt, die Sonne steht 12 Uhr mittags oder sagen wir ungefähr 12 Uhr mittags etwa senkrecht über dem Punkt der Erde, wo es eben 12 Uhr ist. Und da sie sich dreht, verschiebt sich dieser Punkt. Deswegen haben wir Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Und das heißt mit anderen Worten, wenn wir uns nach der Sonne richten, dann haben wir in Deutschland, in Europa, auf der Welt nicht überall zur gleichen Zeit Mittag. Das hat damals natürlich keinen gestört. Warum sollte denn auch jemand auf der anderen Seite der Erde Mittag machen, nur weil wir in Deutschland Mittag haben? Das wäre ja auch vollkommen blödsinnig. Und auch in Deutschland hat es keinen gestört, weil es gab keine Autos, es gab keine Flugzeuge, es gab keine Eisenbahn, Die Leute sind zu Fuß oder per Pferdekutsche oder sowas gereist. Und wenn man dann irgendwo ankam, nach vielen Stunden oder Tagen, ja, da war es doch vollkommen wurscht, ob da die Uhr eine halbe Stunde früher oder später stand oder eine Stunde, hat man sowieso nicht mitbekommen über die Reise. Ja, Jetlag, den hatte man damals noch nicht. So, und dann war es eben so. Man hatte also in Deutschland überall die eigene Zeit. Jeder hatte seine eigene Zeit. Ja, und dann kamen da so ein paar merkwürdige Erfinder. Die haben eine Eisenbahn erfunden und haben Eisenbahnstrecken gebaut. Und das war so um 1820, 1825 herum. Und jetzt hatte man natürlich plötzlich erkannt, Mensch, wenn wir jetzt mit der Eisenbahn von hier nach, was weiß ich, 50 oder 100 Kilometer weiterfahren, nach Osten oder Westen, dann stimmt die Zeit ja nicht mehr. Welche Zeit geben wir denn an? Wann kommen wir denn an? Wie sieht es denn mit Anschlusszügen aus? Welche Zeit müssen wir für einen Anschlusszug angeben, wenn wir hier losfahren und dort haben wir eine andere Zeit? Ja, das war also, wurde immer chaotischer, je weiter das Streckennetz der Eisenbahn ausgebaut wurde. Man hat dann die richtige Zeit genutzt. Das war die aus damaligem Verständnis heraus, die in den größeren Städten war. Das heißt also, man hat in Köln und in München und in Berlin, da hat man die Zeit an den Bahnhöfen gehabt. Und ja, dann wurden die Pläne danach gemacht. Man fuhr in eine andere Zeit Zone hinein, hat am Bahnhof, musste man dann seine eigene Taschenuhr, sofern man eine hatte, neu stellen. Dann passierte aber etwas, und zwar in den USA am 12. August 1853 gab es einen wirklich folgenschweren Unfall mit vielen, vielen Toten, weil ein Zugführer seine Taschenuhr falsch gestellt hatte. Der hat sich also in der Zeit vertan. Und es gab damals keine Signale und so automatische, was weiß ich was, Streckenführung und diese Indusis und wie der Kram alles heißt. So, die Züge, die beiden, die von den Zugführern auf die Strecke gebracht wurden und beide waren der Meinung, die Strecke sei frei, weil sie unterschiedliche Zeiten hatten, stießen zusammen. Es gab 13 Tote und ja, und das war so der Anschluss dafür, dass man nun mal irgendwas machen musste. Selbst in Deutschland war es so, zur damaligen Zeit hatten wir am Bodensee 5 Anrainerstaaten und alle 5 hatten unterschiedliche Zeiten. Es gab einen Bahnhof, da gab es 5 unterschiedliche Zeiten. Wenn man da einen Anschlusszug gesucht hat und finden wollte, es war fast unmöglich. Man musste Zeit haben, um sich hinzusetzen, erstmal die Zeiten zu sortieren und zu gucken, um welche Zeit, in welcher Zeitzone fährt denn welcher Zug, in welche andere Zeitzone. Es war schon ein bisschen Chaos. Ja, und das war auch der Auslöser dafür, dass man darüber nachgedacht hat, dass man doch nun irgendwie so ein bisschen Ordnung da hineinbringen muss. Denn es war mit zunehmender Streckenvernetzung gar nicht mehr möglich, Reisen zu planen, weil man nie genau wusste, was wann wo wie abfährt. Man hat dann überlegt und hat in einer Konferenz in Washington, das war 1884 natürlich, empfohlen, dass man die Erde in Zeitzonen aufteilen soll. Und zwar nach den Längengraden. Längengrade, die gehen also vom Nordpol zum Südpol oder umgekehrt, ist wurscht. Und man hat alle 15 Längengrade, also alle 15 Grad, hat man gesagt, machen wir das so, dass wir eine Stunde in die eine Richtung dazu zählen, in die andere Richtung abziehen. Das sollten die Zeitgrenzen sein. Das war so die Grundidee zu dieser mitteleuropäischen Zeit, die wir dann eingeführt haben. Natürlich hat man sich nicht strikt daran gehalten. Das wäre ziemlich blöde, wenn wir in Deutschland mehrere Zeitzonen hätten oder eine andere Zeit als in Frankreich oder in Polen. Gut, die Engländer spielen da nicht mit, aber die machen ja immer ihren eigenen Käse. In den USA, das Land ist flächenmäßig so groß, da haben wir 5 Zeitzonen, da geht es nicht anders. Aber in Europa hat man sich wirklich dann geeinigt, hat gesagt, wir nehmen eine Zeit und dann funktioniert alles. Und wie wir sehen, Es funktioniert alles. Man muss nur die richtige Idee haben. Und heute wäre es ja gar nicht mehr anders denkbar. Denn stellen Sie sich vor, wir hätten innerhalb Europas so viele unterschiedliche Zeitzonen. Das wäre das absolute Chaos. Den meisten reicht es ja schon, wenn wir die Umstellung haben von Normalzeit auf Sommerzeit und wieder zurück. Sie erinnern sich daran. Beim letzten Mal habe ich gesagt, es hat sich noch nichts getan mit meiner Telefoniegeschichte. Vor einem Monat habe ich ja darüber berichtet, wie wunderbar chaotische Systeme erklärt werden können am Beispiel von 1 und 1. Und dann hat sich erstmal nichts getan. Es schien scheinbar zu einer Lösung gefunden werden zu können. Am Tag, nachdem ich den letzten Audiocast aufgenommen habe, kam dann eine Nachricht per E-Mail von 1 und 1. Es tut uns leid, wir haben Ihren Auftrag storniert. Das war's. Ja, einfach mal so. Ich meine, die 2 Stunden, die ich telefoniert habe mit den unterschiedlichen Dödels da, die alle nett und freundlich waren, bis auf einen, okay, der stand meiner Meinung nach kurz vor seiner Kotzbrockenprüfung, hat mich als Testobjekt genommen, aber alle anderen waren mehr als freundlich und zuvorkommend. Ja, die 2 Stunden, die waren mal wieder für ein, wie heißt dieses Teil da, für das Sitzorgan. Und ich habe dann gedacht, na gut, Kinder, so nicht. Jetzt will ich wissen, was ist denn eigentlich Sache? Ihr habt mir alles versprochen, alles geht, alles ist möglich, selbst Rufnummer und Mitnahme, die bisher nie möglich war, wo die Telekom sagt, das ist nicht möglich. Habt ihr mir alles versprochen? Also angerufen. War ein freundlicher Mann dran. Der hat gesagt, ja, Rufnummer mit Name geht nicht. Ich sagte, ja, Kinders, ich habe gesagt, ich will keine Rufnummer mit Name. Ich weiß, es geht nicht. Ihr habt mir das eingeredet. Ich habe, nachdem wir den Vertrag mündlich geschlossen habt und ihr die Erlaubnis eingeholt habt, das aufzuzeichnen, habe ich nochmal ausdrücklich dazu gesagt, ich will keine Rufnummern mit Name. Ich möchte den Vertrag so wie abgesprochen, aber ohne Rufnummer mit Name. Sagt er zu mir, ja, wenn das so ist, ja, da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ja, nee, das kann ich Ihnen dann wirklich absolut zusagen, das geht. Ich gebe Sie mal weiter an die Vertragsabteilung. Ja, ich habe mir den Kopf gekratzt, so wie jetzt. Habe gewartet, wieder diese den Selbstmord näher bringende Musik, wie üblich. Und dann meldet sich da eine Dame. Hörte sich sehr jung an, sehr kompetent an. Da habe ich gesagt, haben Sie schon gelesen, worum es geht? Sagt sie, nein, noch nicht. Ich sage, wollen Sie lesen oder soll ich erzählen? Na, meinte, ich sollte ihr das doch sagen. Habe ich es beschrieben, so wie es ist? Sagt sie, das geht natürlich nicht. Ich weiß nicht, was der Kollege Ihnen gesagt hat da, aber nein, es geht definitiv nicht. Es ist Folgendes, selbst wenn die Rufnummermitnahme rausgenommen würde, ist ja auch so hier eingepflegt. Dann haben wir ein Problem. Der Computer sagt nein. Okay, der Computer sagt nein. Was bitte schön bedeutet das? Ja, wir haben einen Vertrag, Doppelflat 6000. Bei Ihnen geht aber nur 2000 dran. Und deswegen, ich sage, das haben wir doch besprochen. Und mir wurde von 5, 6 Leuten gesagt, das ist gar kein Problem. Sie wissen, wir können das ja auch so schreiben, die Geschwindigkeit erreichen Sie nicht. So, und in meinem Vertrag, bei meiner Geschwindigkeit, kann ich eben kein ISDN-Komfortpaket haben. Da kann ich nicht mehr Rufnummern haben. Da kann ich nicht zusätzlich noch was weiß ich haben. Es geht nicht. Und das macht der Computer nicht. Auch wenn Sie darauf verzichten, auch wenn Sie sagen, ich weiß, ich kann es nicht eingeben. Ich sage, und warum in aller Welt muss ich da stundenlang telefonieren, irgendwelchen Leuten, die mir alles versprechen? Na gut, das wusste das Mädel auch nicht. Also, definitiv so, wie es seit vielen Jahren ist, 1 und 1 kann es nicht, macht es nicht, will es nicht. Weil irgendwelche Leute, irgendwelche Programmierer gesagt haben, stell das in der Software so ein, wenn das bei dem Rudolf zu langsam ist, kriegt er keinen anderen Vertrag und fertig. Ja. Dann stand ich natürlich vor der Situation, was passiert denn jetzt? Die Telekom will meine, nach Meinung von 1&1 analoge Leitung, also meinen ISDN-Anlagenanschluss, im Herbst abschalten. Die Telekom kann mir aber keinen neuen Anschluss geben. Und das sind dann andere Probleme, die will ich jetzt nicht alle wiederholen. Und 1&1, der Computer will es nicht. Gut, also Buschtrommeln anschaffen oder wie? Ich habe dann nochmal mit einem sehr freundlichen und noch kompetenteren Menschen, jetzt weiß ich auch, warum die Telekom ein bisschen teurer ist in ihren Dienstleistungen und sowas, in Schwerin gesprochen. Und ich hoffe, der hört wieder zu. Und haben dann herausgearbeitet, was Sache ist, was möglich ist, was überhaupt passieren kann. Also bei mir gibt es hier keine Sachen. Man hat die Leitung überprüft, es liegt eine Leitung zu mir. Man könnte also parallel zu dem 1&1-Krempel da eine neue, komplett neue Leitung schalten. Aber auch da sagt der Computer, nee. Manuell überprüft, Leitung geht, Computer sagt, nee. Hat er darum gebeten, noch mal ein bisschen Geduld zu haben, hat mich am nächsten Tag noch mal kontaktiert, hat gesagt, es ist kein Port frei. Wir haben keinen Port mehr frei. Daran liegt es. Und ich sage, und wann habt ihr wieder einen frei? Konnte er natürlich nicht sagen. Ausgebaut wird das auch nicht. Das steht nicht in den Plänen drin. Ich sage, und wenn ich jetzt bei 1&1 kündige? Ja, das macht nichts. Der Port, wo sie jetzt drauf sind, der gehört quasi 1&1 und da können wir nicht drauf. Also der Weg ging auch nicht. Dann habe ich einen anderen Standort, da wo das Studio ist, ausgewählt und habe gesagt, guck doch mal da, vielleicht können wir da irgendwo was machen. Muss wieder eine manuelle Überprüfung durchgeführt werden. Hoffnung habe ich nicht, muss ich gleich sagen. Und die Antwort habe ich noch nicht, die kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Und dann werde ich sehen, was Sache ist. So, wie es aussieht, werde ich also ab Herbst weder Telefon- noch Internetanschluss haben, weil irgendeinen Vorschriftenwirrwarr und unterschiedlichen überschneidenden Kompetenzen und Rechten und Ports und Leitungen und so weiter, da passe ich eben nicht mehr rein. So ist momentan der Stand der Dinge. In 2 Wochen werde ich mehr wissen. Sie auch. Ich werde es dann wohl erzählen. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, damit Computer, es ist ja wirklich eine Katastrophe, diese Computerhörigkeit. Gut, auf der einen Seite verstehe ich natürlich, wenn man Programme hat, die irgendwelche Strukturen abbilden sollen. Da sitzen also irgendwelche mehr oder weniger unterbezahlte Leute. Damit meine ich jetzt nicht den von der Telekom, das war ein kompetenter Mann. Aber viele andere, die sitzen wahrscheinlich nur und müssen machen, was der Computer vorgibt, weil sie selbst nicht in der Lage sind, die Situation zu überblicken. Das sind dann eben diese unterbezahlten Kräfte. Und ja, und dann passieren eben solche Sachen. Eine Sache, Polin. Ich bin Polin, das ist so ein Bauteilversender. Ich sag's mal, entschuldige, lieber Max Polin, ich weiß nicht, wie ich das sonst bezeichnen soll. Und da bin ich seit Jahrzehnten Kunde. Und dann habe ich aber länger nichts bestellt, weil ich stinkig war. Ich habe nämlich bei eBay gefunden, dass Polin Sachen bei eBay anbietet, die sie mir teurer verkauft haben über den Katalog, mir als 20-jährigen Kunden oder 30-jährigen. Und da habe ich gedacht, nee, Kind, das so nicht. Dann kaufe ich jetzt, dann gucke ich bei eBay, da müsst ihr dann noch Provisionen und sowas abdrücken, wenn ihr dann immer noch billiger seid, dann fühle ich mich verarscht als alter Kunde. Ja, und dann wollte ich aber wieder irgendwas haben und das gab es nicht bei eBay, das gab es aber bei Polin. Also habe ich wieder bei Polin wie üblich versucht zu bestellen und das ging nicht. Ich kam da nicht mehr rein. Die hatten ihr System geändert. Mein Passwort, mein Ding, ich habe das probiert, hat mir keiner gesagt, hier geändert oder sonst was. Daraufhin habe ich dann nach etlichen Versuchen angerufen und habe gesagt, hier hör mal so, Kundennummer so und so. Ja, wir haben unser System geändert. Ich sage, ja, und was heißt das? Könnt ihr da keine Passwörter oder einen Kundennamen übernehmen? Ja, sie müssen sich vollständig neu anmelden. Ich sage, Moment mal. Ja, Sie müssen sich neu anmelden. Ich sage, so wie ein Neukunde. Ja, Sie müssen sich komplett neu anmelden. Ich sage, habt ihr eigentlich alle Tassen im Schrank oder was? Schmeißt mich als alten Kunden einfach raus und sagt, meldest du dich neu an, sonst kriegst du nicht mehr von uns. Wenn ihr nichts verkaufen wollt, dann lasst es. Ja, es ist schnell, dass ich bei sowas stinkig werde, wenn ich als Kunde Geld bringe und ich werde dann so behandelt. Gut, die Dame, wahrscheinlich war es auch nur irgendeine Aushilfskraft, die saß eben da vorm Computer und hat mir irgendwas erzählt. Ich habe dann 2 oder 3 Tage später gesagt, das kann doch nicht sein. So doof kann doch überhaupt kein Anbieter sein. Nachdem ich ja nun wusste, dass sie das System geändert hatten. So, also bin ich nochmal auf die Seite gegangen, habe nochmal meinen Namen eingegeben und habe eingegeben Passwort vergessen, weil mein Name war ja bekannt, nur mein Passwort stimmte plötzlich nicht mehr. Ja, und dann hatte mir irgendein Code geschickt und dann konnte ich wieder da auf die Seite gehen und konnte neues Passwort eingeben, aber Sonderzeichen und ähnlichen Kram hat er nicht angenommen, hat er aber nicht gesagt, das musste ich ausprobieren. Nachdem ich dann 10-mal ein sicheres Passwort eingegeben habe, habe ich ein blödes eingegeben, weil das Ding zu blöd war, ein sicheres anzunehmen, um es mal so zu sagen. Aber dann ging es, alles war da, meine Daten waren da, ich konnte bestellen, alles geht. So ein Schwachsinn. Warum steht nicht im Programm hier, Junge, sag bitte Passwort vergessen und leg dir ein neues Passwort an beim neuen System? Nein, man sagt mir, du musst dich komplett neu anmelden. Telekom haben wir ja eben gehört, Leitung ist da, Software sagt aber, können doch nicht schalten ohne die Informationen. Die musste dann der freundliche Mann von der Telekom erst wieder erfragen. 1 und 1, das Chaos will ich nicht wiederholen, das würde ja wieder 2 Stunden dauern. Amazon haben wir ähnliche Probleme. Ganz schlimm ist es bei eBay. Da muss ich sagen, so oft, ich lösche aus meiner Beobachtungsliste irgendeinen Artikel. Und das sagt mir das System, der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, bitte versuchen Sie es später nochmal. Manchmal 2, 3, 4 Mal nacheinander und dann geht es wieder. Ich will jetzt was in den Warenkorb legen, das sagt mir das System, der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, bitte versuchen Sie es später nochmal. Nochmal versucht, manchmal geht es, manchmal geht es aber überhaupt nicht. Manchmal müssen Sie die Seite neu laden, dann funktioniert es. Noch schlimmer ist es mit Bewertungen zum Beispiel. Diese selbstherrliche Art und Weise, wie damit umgegangen wird bei eBay, die hängt mir sowieso zum Hals raus. Man kann ja eine Bewertung abgeben. Ich bin aber der Meinung, wenn ich als Kunde etwas kaufe, etwas bestelle, mir ausgesucht habe und habe das sofort bezahlt, das heißt, ich habe bestellt und zum Beispiel mit Zahlkumpel, also hier mit PayPal, direkt bezahlt, dann ist das Geld auch sofort bei dem Händler auf dem Konto. Die ganzen oder 90% der Chinesen und wer auch immer da hat man sofort eine gute Bewertung. Warum? Macht ja auch Sinn. Ich habe mir was ausgesucht und habe blitzschnell bezahlt. Von meiner Seite aus kann ich ja nichts mehr tun, was eine gute oder schlechtere Bewertung verursachen könnte. Also bekomme ich meine Bewertung. Viele deutsche Anbieter machen das nicht. Die warten darauf, dass sie vom Kunden eine Bewertung bekommen. So, und dann gibt es noch ganz dreiste, die schreiben dann hinterher, weil ich keine Bewertung abgegeben habe, was ist eigentlich? Es wäre schön, wenn du mich mal bewerten würdest. So, und da ist mir letztens wieder passiert, da ich geschrieben habe, ja, ich würde mich auch freuen über eine Bewertung. Und dann wird dann geschrieben, ich gebe erst Bewertungen ab, wenn ich bewertet worden bin. Also eine Umkehrung bedeutet, der Händler, der sein Geld hat, der seine Ware rausgeschickt hat, wartet auf eine Bewertung von mir, bevor er eine Bewertung abgibt. Nur für die nicht ver-eBayten Leute, der Händler darf keine negative Bewertung abgeben. Das lässt das System nicht zu. So, da frage ich mich, was macht das für einen Sinn? Gut, also habe ich gesagt, nee, dann gib doch eine Bewertung ab. Ich kann doch nichts mehr tun. Ich habe doch alles gemacht, was zu machen ist. Es ist doch alles okay. Dann gib doch die Bewertung ab, dann bewerte ich auch. Nein, wird eben nicht gemacht. Dann habe ich deswegen eine negative Bewertung abgegeben. Diese negative Bewertung wurde von eBay gelöscht. Meine Bewertung für den Händler, weil der sich recht dreist und nötigend mir gegenüber verhalten hat, ohne irgendeinen Hinweis. Im Gegenteil, dieser Händler hat mir dann noch reingeschrieben, dass ich mich, was weiß ich, merkwürdig benehme. Mag ja sein, aber gehört ja nicht da rein. Da habe ich eBay aufgefordert, das zu löschen. Haben sie geschrieben, innerhalb von 24 Stunden melden wir uns. Die 24 Stunden, die sind vor 2 Wochen abgelaufen. Nichts passiert. In einem anderen Fall habe ich 2 negative Bewertungen über einen Händler abgegeben. Nachweislich hat dieser Händler diese Bewertung verdient. Ich habe sie auch reingeschrieben. Die wurden auch einfach gelöscht. eBay, habe ich von einem Mitarbeiter erfahren, versucht, so wenig wie möglich negative Bewertungen zu haben, um das Gesamtimage von eBay hochzuhalten. Das heißt, wenn viele Kunden Händler negativ bewerten würden, und dann würden viele andere Kunden da nicht mehr kaufen, eBay würde weniger Provision kassieren, wäre weniger Geld da. Man ist also bemüht, das Bild der Händler, auch wenn sie noch so beschissen arbeiten, hochzuhalten. Die Konsequenz kann ja nur sein, für mich jedenfalls, ich werde keine Bewertungen mehr abgeben. Soll ich mir irgendeine Mühe machen, irgendwas in 80 Zeichen hineinquetschen, was sachlich richtig ist, damit es dann anschließend gelöscht wird? Ihr seid ja wohl blöder, oder? Nix, gibt keine Bewertungen mehr und damit fertig. Das hilft natürlich, wenn viele andere diese Erfahrungen machen und ebenso denken, dass es weniger Bewertungen gibt und damit weniger Lobhudelei gibt. Ich hoffe, dass eBay dann noch weniger Umsatz hat. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, dann habe ich in den Medien gelesen, Geoblocking Ende in der EU. Ziemlich platt und doof, denke ich. Sagen wir mal so, also ein bisschen ist wohl das Ende da. Seit April kann man also Streaming auch im Ausland als Deutscher empfangen. Also wenn man in Deutschland so ein Abo hat, dafür bezahlt hat, dann konnte man es bisher im Ausland, im EU-Ausland, muss ich genau sagen, wegen des Geoblockings nicht nutzen. Und das ist jetzt etwas geändert worden. Also ich kann meine Video- und Musikabos, die ich habe, diese Dienste, die kann ich künftig, wenn ich im Urlaub im EU-Ausland bin, genauso benutzen, abrufen, wie auch in Deutschland. Zusätzliche Gebühren werden dafür nicht erhoben. Diese sogenannte Portabilitätsverordnung der EU, die gilt aber nicht generell. Denn bei kostenlosen Angeboten, wie zum Beispiel ARD oder ZDF oder Mediatheken oder so etwas, muss man auch künftig davon ausgehen, dass dieser Dienst im Ausland nicht verfügbar ist für mich als Deutscher, der ich ja Gebühren bezahlt habe. Andersherum Amazon zum Beispiel, Amazon Prime oder Sky Go oder Netflix, das funktioniert wiederum im Ausland. Aber auch kostenpflichtige Dienste, da muss man Einschränkungen machen, denn das gilt nur für den vorübergehenden Aufenthalt im EU-Ausland. Wenn ich also einen Urlaub mache oder wenn ich einfach mal eine Geschäftsreise mache oder irgend so etwas, würde ich jetzt meinen Wohnsitz ins Ausland verlegen, würde es wieder keine Gültigkeit haben. Ich kann aber auch jetzt, nachdem dieses Geoblocking angeblich aufgehoben wurde, ich würde sagen, es ist ein kleines bisschen gelockert worden, nicht einfach irgendeinen Dienst in Frankreich abonnieren, um mir da irgendwelche Filme oder Videos anzusehen. Das geht auch noch nicht. Ich hoffe, es wird irgendwann gehen. Probleme, die dahinter stecken, muss man natürlich versuchen zu verstehen. Der Grund ist Urheberrecht. Sie wissen das vielleicht, wenn Sie Satellitenempfang haben und Sie gucken da irgendeinen ausländischen Sender, also Österreich oder Schweiz oder sowas, dann irgendwann erscheint da irgendeine Tafel, dass da im Moment diese Sendung nicht wiedergegeben werden kann aus irgendwelchen Urheberrechten. Weil diese Lizenzen, die für diese Filme vergeben werden, für jedes Land einzeln vergeben werden. ist irgendwo auch klar, ist irgendwo auch verständlich, dass man zum Beispiel der ARD irgendeine Lizenz verkauft und dann dürfen eben in Österreich die Leute, wenn dafür nicht auch die Lizenzgebühren bezahlt worden sind und ein Vertrag geschlossen ist, eben nicht mitgucken. Das dürfen dann eben nur Deutsche gucken. Es ist also, naja, ein Minimal-EU-Geoblocking-Lockerungsgesetz oder Verordnung, die da gekommen ist. Es hat noch nichts mit europaweit zu tun, es hat noch nichts mit grenzüberschreitenden Kommunikationswegen und Informationswegen zu tun, sondern man geht hier einen ganz, ganz kleinen Schritt und es wird wohl noch lange dauern, bis die Urheberrechtsinhaber sich gemeinsam an einen Tisch setzen und man hier irgendeine Lösung findet. Wäre ja schön, wenn man so Lösungen hätte, wie zum Beispiel bei der Post. Ich klebe eine deutsche Briefmarke drauf und schicke das Ding nach Finnland. Geht, ohne Probleme. Wenn man sowas auch anders machen würde und könnte, gut. Aber die Produzenten von solchen Filmen, die sind da im Moment wohl noch der Stein, der im Weg liegt, damit man so etwas generell umgehen bzw. freigeben könnte. Kommen wir mal zu den Leuten, die nichts zu verbergen haben. Bei Facebook zum Beispiel. Das war ja nur ein lauter Knall, der da zu hören war. Und man muss da gar nicht da drum herum reden. Es war zu erwarten. Denn wer mittels Daten Werbung generiert und damit Geld erschafft, erwirtschaftet, und zwar Milliarden, wie im Falle von Facebook, nur von Facebook, ja, der vermarktet eben Daten. Und wo bekommt er die Daten her? Von den Leuten, denen er irgendetwas scheinbar kostenlos anbietet. Aber es ist ja nicht umsonst. Wenn wir uns nur mal die Größenordnung ansehen, also bei WhatsApp zum Beispiel hat man in Deutschland über 40 Millionen Nutzer, registrierte Nutzer. Bei Instagram, gehen wir mal auf weltweit, sind es monatlich 500 Millionen Nutzer, die aktiv sind. Und die Daten, die dort alle ja, generiert werden, ausgespäht werden, zusammengebastelt werden, zusammengedichtet werden, na gut, die wecken Begehrlichkeiten. Cambridge Analytica hat nach den jetzigen Erkenntnissen mindestens 200 Wahlen, politische Wahlen weltweit unterstützt mit Daten, die sie aus sozialen Netzwerken gezogen haben. Gegen Geld. Denn umsonst machen das die Inhaber. Ist das eigentlich ein Inhaber oder ist das nicht eigentlich ein Hehler, der diese Daten abgegriffen hat und dann, ich weiß es nicht, muss ich nochmal darüber nachdenken. Und dann wurden eben diese Daten, mit denen diese Wahlen beeinflusst wurden, die wurden natürlich auch wieder bezahlt. Also wir geben das, was wir nicht zu verbergen haben, an irgendwelche sozialen Netzwerke. Und diese Netzwerke verkaufen diese Daten an irgendwelche anderen Lumpen, sage ich mal, die damit dann die politische Meinung und Willensbildung in Demokratien oder auch in anderen Ländern massiv beeinflussen. Ich meine, diesen großen Bogen, den sieht natürlich kaum einer oder kann auch kaum einer sehen, der sich einfach irgendwo bei Facebook oder sonst wo anmeldet. Wichtig ist, dass viele dieser Daten aber generiert werden, indem die Benutzer kostenlos Applikationen aus den Netzwerken auf ihre Geräte gespielt haben, zum Beispiel Spiele wie Poker oder ich glaube Farmville war auch dabei. Von diesen Applikationen wurden auch Daten abgezogen vom eigenen Rechner und wiederum übertragen auf Serverfarmen, wo sie ausgewertet wurden, wo man dann Trends versucht hat zu erkennen und auch gezielt auf die einzelnen Teilnehmer an diesen Netzwerken Einfluss zu nehmen versuchte. Facebook hat mindestens billigend in Kauf genommen, dass Drittanbieter diese Daten gegen einen Obolus an Facebook verwenden konnten, ohne zu kontrollieren, wofür die verwendet wurden. Natürlich versteckt man sich dahinter, ja, die durften das nicht, sollten das nicht oder sonst wo. Aber das reicht einfach nicht aus. Wie die Sache ausgeht, das wird man mal sehen. Dass Facebook natürlich das Face verloren hat, vielleicht heißen die zukünftig nur noch Book, das ist Tatsache. Aber jetzt der Oberpolterer in den USA, der hat ja jetzt einen neuen Feind entdeckt. Liegt wohl auch daran, dass da eine Zeitung, die zu dem Facebook-Konzern gehört, dahinter ist und die eben auch nicht immer freundlich da behandelt. Ob es da nun irgendetwas gibt oder so, ist eine Frage. Das muss man abwarten. Auf jeden Fall ist die EU wach geworden. Die waren zwar vorher schon wach, aber nicht aktiv. Die waren also in der Aufwachphase. Man will also jetzt wohl aktiv vorgehen und will versuchen, die Daten zumindest der europäischen Facebook-Mitglieder zu schützen. Es kommen zwar jede Menge Angebote von Zuckerberg, aber ob das nun alles wirklich ausreicht, um das Vertrauen wieder herzustellen, vermag ich nicht zu sagen. Es gibt ja noch mehr solche Sachen. LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist ja auch so ein Netzwerk. Auch hier kann man Dienste kaufen, um die Daten, die dort eingegeben sind, weiterverwenden, wie auch immer. Wenn man also zum Beispiel Arbeitnehmer sucht, das ist hier in der Hauptsache so. Also die sogenannten Headhunter, die suchen dann nach Leuten, können dann ihre Dienste Unternehmen verkaufen, wenn sie irgendjemanden vermittelt haben, den sie da gefunden haben. Xing, genau die gleiche Geschichte. Auch hier werden Daten gesammelt und diese Daten werden weiterverwendet. Über Twitter brauchen wir überhaupt nicht zu sprechen. Das ist ja nun mit die schlimmste Datenschleuder, die am Markt ist. Die wurde aber nicht so intensiv genutzt von externen Datenauswertern. Wenn wir uns überlegen, dass wir zum Beispiel für Spiele, die wir kostenlos herunterladen, sogar noch Belohnungen bekommen bei Facebook. Ich glaube, da gab es bei diesem Angry Bird 25 kostenlose Spielmünzen oder sowas. Dass wir in Wirklichkeit dafür aber bezahlen mussten mit unseren Daten, dass diese Daten weiter verwurstelt wurden, dann ist es ein einziger riesiger krimineller Wirtschaftssumpf, der keinen anderen Sinn hat, als Einfluss zu nehmen auf politische Wahlen und Einfluss zu nehmen auf das Kaufverhalten der Mitglieder, aber auch derer, die kein Mitglied sind. Und vor 2 Wochen habe ich ja über das DSGVO, diese Datenschutzverordnung, gesprochen. Ob das ausreicht, ob das als Ausweg aus dieser Miserie ausreichend ist, müssen wir sehen. Es könnte der Anfang sein, dass wir mehr Sicherheit für unsere Daten bekommen. Aber dazu fehlt wahrscheinlich dann irgendwie auch der Wille, das wirklich umzusetzen. Die einzelnen Staaten haben diesen Willen nicht. Das haben wir in Deutschland immer und immer wieder gesehen. Da fehlt ein moralisches Gewissen. Und das ist nicht nur bei Facebook so. Das ist, ich muss es immer wiederholen, schauen wir uns VW an, 350.000 Fahrzeuge hat VW in den USA von den Kunden zum Neupreis zurückgekauft, hat riesige Areale angemietet, Flughäfen und sonstige, wo diese Fahrzeuge abgestellt sind. Die werden laufend überprüft, gewartet und man wartet auf die letztendliche richterliche, juristische Bewertung, ob man diese Fahrzeuge so dort wegholt und verkauft oder ob man sie umrüstet und dann verkauft. Dafür hat VW nahezu 8 Milliarden Euro ausgegeben. Sie haben aber, ich glaube, 24 Milliarden zurückgestellt. Und in Deutschland? Und es gibt in der Großen Koalition aus Seiten der SPD kommend Bestrebungen, dass man VW auch zwingen will, die deutschen Kunden zu entschädigen. schädigen. Inwieweit das durchkommt, weiß ich nicht, aber es wäre mehr als wünschenswert. Es wäre nur gerecht. Nur die Regierung sagt ja jetzt schon, okay, dann muss eben die Autoindustrie einen Teil in einen Fonds einzahlen und der Rest kommt aus Steuergeldern. Was für ein unverantwortlicher Schwachsinn unserer Politiker, die das vorantreiben. Jeder Radfahrer, jeder Fußgänger, jedes Baby, jede Oma, alle müssen dann von ihren Steuergeldern das zahlen, was diese Firmen wissentlich, vorsätzlich veruntreut haben. Denn es ist ja nun so, wenn etwas verkauft wird unter falschen Label, mit ob es der Spritverbrauch ist oder ob es Umweltschutz oder sonst was ist, ob damit quasi wegen nicht zutreffender Klassifizierung Steuergelder hinterzogen werden. All diese Sachen sind dann in das Unternehmen geflossen. Woher kommen denn sonst diese Milliarden und Abermilliarden Gewinne? Und dann soll anschließend jeder dafür noch etwas zahlen. Sind Sie vorsichtig, passen Sie auf, was passiert, reden Sie darüber, sagen Sie denen, ein Betrügerverein darf man nicht mit Steuergeldern noch subventionieren. Das ist es doch, was dort besprochen wird. Entschuldigung, da wollte ich jetzt gar nicht hin, aber es ist ja unglaublich. MyFitnessPal, also diese Armbänder und ähnliche Sachen, die größte Applikation weltweit. Das sind 150 Millionen Datensätze kopiert worden von irgendjemandem, die irgendwo hingekommen sind. Jetzt könnte man sagen, naja gut, hier mein Fitnessarmband, das schickt also meine Daten in die Cloud, warum auch immer, blödsinnig bis zum geht nicht mehr. Das reicht ja, wenn sie auf meinem Rechner sind, ja, schickt sie in eine Cloud. Und dann müsste man mal sehen, worauf greift denn diese Applikation, die diese Daten von meinem Fitness-Tracker dort ab? Fischt, worauf greift ihr denn zu? Also, ihr guckt erstmal, welche Accounts auf meinem Gerät sind, auf meinem Mobiltelefon natürlich. Sie findet dann die Accounts, liest die Kontakte, die ich habe, ein Fitnessarmband. Sie ermittelt, wo ich mich befinde, über netzwerkbasierte Ortungssystem und recht präzise über GPS. Sie greift auf Fotos und auf Videos auf meinem System zu. Sie kann Fotos und Videos aufnehmen, selbstständig, ohne nachzufragen. Sie sieht sich meine WLAN-Verbindungen, die ich jemals hatte, an und alles, was dazu auf meinem Telefon gespeichert ist. Sie liest meine Kontakte und wertet sie aus. Sie hat mein Telefonstatus im Griff, meine Telefonnummer, meine Geräte-ID, Anrufinformationen, wer hat wann, mit wem, wie lange telefonieren. Meine Dokumente auf meinem Stick, das ist jetzt das, was mir zugespielt wurde von einem Insider, der damit arbeitet. Hat sie im Blick, kann sie öffnen, kann sie lesen, kann sie weitergeben, kann sie manipulieren, kann sie löschen. Sie kann aufs Internet zugreifen, auf meine Accounts mit meinen Schlüsseln, die ich habe. Sie kann Bluetooth-Devices, die schon mal gepaart waren, ansprechen und kann auch darauf zugreifen, soweit diese Devices das zulassen. Bluetooth-Einstellungen kann sie natürlich verändern. Netzwerkeinstellungen kann sie auch verändern. Sie kann WLAN-Verbindungen aufbauen und auch beenden natürlich. Gut, dass sie die Taschenlampe in meinem Telefon ein- und ausschalten kann. Hat zwar nichts mit dem Fitness zu tun, aber ist ja schön, wenn das Fitnessarmband dann weiß, der ist umgefallen, ist tot, dass dann mein Telefon anfängt zu blinken. Das ist zwar nicht als Funktion eingebaut, aber das könnte man ja an den Haaren herbeiziehen. Sie kann beim Starten meines Telefons sich selbst starten, ohne dass ich das verhindern kann. Und was haben wir noch? Ja, Vibrationsalarm hat er mir hier noch geschrieben. Kann das Telefon daran hindern, in Schlafmodus zu gehen. Kann Netzwerkverbindungen anzeigen. kann sie auch ändern. Und was haben wir noch? Also es kommen noch ein paar mehr Sachen dazu. Wir haben jetzt gesprochen zum Beispiel über ein Fitnessarmband oder über eine Fitnessuhr. Das sind die Daten, die diese Applikation, die sich da MyFitnessPal nennt, für Android-Telefone, dass diese Applikation ausspäht und diese Daten sind kopiert worden von Hackern, sind jetzt irgendwo auf der Welt, irgendwo unterwegs und können verwertet, ausgewertet und weiterverwendet werden. Wir haben ja nichts zu verbergen. Hören Sie eigentlich noch Radio? Gut, Mittelwelle, gibt es noch einen Sender in Belgien, der verschwindet ja auch irgendwann. Dann haben wir tagsüber auf Mittelwelle keinen Empfang mehr, nur noch abends ein paar Ausländer. Aber wir in Deutschland haben ja noch UKW. Wir wollen ja DAB eigentlich gar nicht. Musste jetzt zwangsweise verordnet werden, dass neue Radios mit UKW zwangsweise DAB Plus können müssen. Muss man sich überlegen. Aber dieses UKW, was zumindest in Deutschland noch so beliebt ist, in anderen Ländern ist es schon abgeschaltet oder weitgehend, dieser analoge Radioempfang über UKW, naja, der geht nicht schnell genug zu Ende. Aber jetzt passiert etwas, da weiß ich nicht, wer passiert denn das? Oder wer hat es denn passiert? Oder wer wird es passieren lassen? Mittwoch. Kommende Woche Mittwoch. Moment, heute haben wir den 8., wäre der 9., 10., der 11. Der 11. April. Da könnte es sein, dass ein Großteil der UKW-Sender in Deutschland nicht mehr UKW senden. Das heißt, sie können ihren normalen Radioempfänger in die Ecke stellen, in die Tonne treten oder sowas, weil es da Streit gibt. Der Chef von Media Podcast, das ist der Wolfgang Breuer, der hat damit gedroht, dass er den Sendebetrieb am Mittwoch abschaltet. Betroffen davon wären dann so Sachen wie Radio NRW und Hitradio FFH und Norddeutscher Rundfunk Mecklenburg-Vorpommern, dann MDR, Deutschlandradio, Big FM, Mitteldeutscher Rundfunk und so weiter. Hintergrund ist, Media Broadcast betreibt eine große Zahl der UKW-Sender in Deutschland, will sich jetzt aber davon trennen. Das heißt, davon, wo sie sich trennen wollen, das betrifft etwa 10 Millionen Hörer in Deutschland. Nur mal so zwischendurch, 93% der Bevölkerung in Deutschland hört noch UKW, deswegen am Anfang meine Frage dazu. DAB Plus sind gerade mal 16%, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und der nach außen getragene Grund dafür, für diese mögliche Abschaltung, das ist, dass man sich wohl wirtschaftlich nicht geeinigt hat. Einige Sender haben sich also bei dem neuen Betreiber noch nicht gemeldet und es gibt noch keine Verträge, was sie dafür bezahlen müssen, dass sie mit diesem Antennenbetreiber, der ja Gebühren haben will, dafür weiter die Sendungen ausgestrahlt werden. Man hat hier zum Beispiel die Friedenstochter Media Podcast, die ja auch für das Digitalradio und DAB Plus und das DVB-T2, also unser neues Fernsehprogramm, welches terrestrisch ausgestrahlt wird, letztens an Finanzinvestoren verkauft. So, und der Weiterbetrieb dieser betroffenen Sender, der hängt jetzt damit zusammen, dass die Sender, die Content-Hersteller, also die Sender selbst, die ja nicht senden, sondern das dann nur weitergeben, damit es gesendet wird, dass die jetzt dafür bezahlen müssen, aber eben noch keine Verträge haben. Es geht wohl um etwa 10 der insgesamt 40 Sender oder Content-Hersteller, die da noch nicht eingestiegen sind. Und deswegen könnte es sein, dass am Mittwoch nichts mehr oder fast nichts mehr geht. Man sagt, Hintergründe sind also zum Beispiel die Haftung, die ist nicht geklärt. Und wenn es keine Verträge gibt, dann kann man aus rechtlichen Erwägungen heraus die Frequenzen nicht mehr nutzen und so viele Sachen, die da vorgeschoben werden. Wenn ich ganz ehrlich bin, das spielt doch all denen, die mit DAB Plus Geld verdienen wollen, aber wo der Marktanteil noch viel zu gering ist, um das zu erreichen, wirklich in die Hände. Ist da irgendwo etwas dahinter, dass man wirklich versucht, auf diese brutale Art und Weise die Leute dazu zu zwingen, DAB Plus Geräte zu kaufen? Gerade jetzt, wo in vielen Vier-Buchstaben-Läden so preiswerte auftauchen? Nee, das wäre eine Verschwörungstheorie. Nein, so kann es nicht sein. Also es gibt wohl mit Sicherheit irgendwelche Hintergründe, die wirtschaftlicher Natur sind, aber nicht so perfide, wie ich das gerade angedeutet habe. Aber nur als Parabel. Natürlich, ist ja nicht die Wahrheit. Google-Dienste werden auf einigen Mobiltelefonen nicht mehr laufen, wenn die kein Zertifikat haben. Das heißt also auch, jeder, der seine Dinge da geflasht hat und einen Custom-ROM draufgeschoben hat, der wird einige Google-Dienste nicht mehr zum Laufen bekommen können. Gut, es gibt da Hintertüren, es gibt da eine Möglichkeit, dass man Sachen anders installiert. Google hat auch die Möglichkeit aufgemacht, dass man Smartphones künftig manuell registrieren kann. Bei der Registrierung braucht man natürlich die Android-ID von dem Gerät. Also Möglichkeiten gibt es dazu. Ich wollte nur sagen, also wenn jemand ein solches Telefon hat, wird er wahrscheinlich etwas tun müssen, damit er bestimmte Google-Dienste, wenn er die benötigt, das ist ja immer noch die Frage, weiter verwenden will. Ja, und wer die weiterverwenden will, der sollte sich schon mal mit dem Begriff GSF Device ID, also Gustav Siegfried Friedrich Device ID, beschäftigen. Die wird notwendig sein, um sich weiterhin bei Google zu registrieren und die Dienstleistungen kostenlos zu erhalten. So, kommen wir nochmal so ein bisschen in eigener Sache dazu. Die Aufrufzahlen und Abrufzahlen bei YouTube für die Videos, die sind zufriedenstellend, möchte ich mal so sagen. Wir haben heute 27.000 Aufrufe der letzten Sendung. Das ist also schön. Wir haben insgesamt, müsste ich mal gerade nachsehen, mal aufrufen, 36.730 Abonnenten und 8.645.000 Aufrufe. Also es wächst weiter, es läuft soweit gut. Ich werde immer wieder gefragt, na nicht immer wieder, aber doch in der letzten Zeit häufiger, und das wundert mich etwas, was denn mit dem Forum ist. Das Forum, wie einer schreibt, dümpelt vor sich hin. Tja. Also erstens, den öffentlichen Faden habe ich in der vergangenen Woche abgeschaltet. Da kam dieses Jahr bis jetzt, ich weiß es nicht mehr wie viel, aber es waren Tausende von Müll, Schrott, Betrug, Linksammlung und so weiter. Also einfach nur Müll. Einige haben auch missverstanden und haben gedacht, das sei eine Diskussionsplattform, aber ich suche nicht aus dem Müll diejenigen raus, die ernsthaft irgendetwas wollen. Und jemand, der sowieso im Forum angemeldet ist, der kann ja auch sowieso im Forum schreiben. Der muss ja nicht unbedingt in den öffentlichen Faden hinein, wo im Grunde genommen ein Zugang für jemand, der sich nicht anmelden will, geschaffen werden sollte. Aber der größte Teil war wirklich Müll. Das ist die eine Sache. Dann, natürlich sind die Aktivitäten im Forum zurückgegangen. Unsere Welt hat sich doch geändert. Die Mentalität hat sich geändert. Die Möglichkeit, sich zu artikulieren, hat sich geändert. Das Forum ist irgendwo ein geschützter Raum. Das muss man sehen. Auf den meisten Raum kann man von außen blicken. Aber es gibt natürlich auch Ecken, die man von außen nicht sehen kann. Das war mal ein Vorschlag, da die Sache noch ein bisschen geschlossener zu machen, damit man nicht von außen alles sehen kann. Weiß ich nicht, ob es gut ist, will ich auch im Moment nicht darüber nachdenken. Das ist auch eine Sache, die müsste im Forum diskutiert werden. Und dass sehr wenig Aktivitäten da sind, das hat sich eben im Laufe der Zeit verändert. Wenn ich da drauf schaue, da haben wir 169 Kommentare dazu, zu dieser Sendung. Im Forum keinen einzigen. Da haben wir 27.000 Abrufe davon. Im Forum keine Reaktion. Das ist keine Kritik von mir. Das ist einfach nur die Darstellung dessen, was wahr ist, was wirklich da ist. Über die Inhalte wird nicht gesprochen. Es gibt einige, die versuchen immer, so eine Sendung dann tatsächlich doch irgendwie in irgendeiner Art mal zu beschreiben und das anzustoßen. Es gibt auch einige, die sagen, ich würde da zu wenig tun. Ich würde das zu wenig da irgendetwas reinschreiben. Das mag ja sein. Aber ich bin kein Schreiber. Ich bin ein Sprecher. Ich mache Fernsehen. Ich stelle technische Sachen dar. Wenn ich hätte schreiben wollen, dann hätte ich eine Zeitung herausgegeben. Aber ich habe keine Zeitung herausgegeben. Konkrete Sachen im Forum habe ich immer beantwortet und habe mich dazu gemeldet. Und wenn aber jetzt aus dem Kreis des Forums nicht das Bedürfnis entsteht, über Inhalte einer Sendung zu diskutieren, ja, dann ist es eben so. Das ist weder schlecht, noch ist es gut, noch sonst etwas. Es ist eben so. Es ändert sich eben. Die Masse der Leute schreibt mittlerweile auf YouTube. Gut, die Hälfte davon kann man in die Tonne treten. Aber also eine ganze Menge Sachen, die sind doch da richtig und sachlich und informativ und so weiter. Wenn das Forum nicht mehr gebraucht würde, weil sich eben einiges geändert hat, muss man darüber nachdenken, wie es weitergeht. Das ist aber nicht mein Grund, weswegen ich in der Hauptsache darüber spreche, sondern über die neue Datenschutzverordnung der EU. Denn ich habe jetzt einige Sachen darüber gelesen, dass ich als Forenbetreiber hier auch zusätzliche Aufgaben und Verpflichtungen übernehmen muss, Auskünfte zu erteilen und so weiter und so weiter. Wenn das auf mich zukäme, dann würde ich das Forum nicht aktiv weiter betreiben wollen. Denn diese zusätzliche Arbeit für das Forum könnte und wollte ich nicht übernehmen. Dann wäre, wenn das massiv würde, nicht wenn einer mal irgendwas wissen will oder schreibt, natürlich nicht, sondern wenn es massiv würde, wenn es in Arbeit ausarten würde, dann würde ich das Forum sicherlich auf passiv schalten, dass man nach wie vor alles lesen kann, überall darauf zugreifen kann, aber keine neuen Beiträge mehr schreiben kann. Und würde alle Daten, die jeder von sich im Forum preisgegeben hat, löschen. Bliebe also nur noch der Nick und seine Beiträge und alle anderen Sachen wären weg. Dann könnte auch jedes Auskunftsbegehren damit beantwortet werden. Nur das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte einfach nur eine Diskussion anregen, ist das Forum noch sinnvoll, so wie es ist, wie es ursprünglich vom Kaffeedoktor geplant worden war. Damals war es wichtig, sehr wichtig. Damals war auch eine sehr wilde Zeit. Und damals hatten wir auch mehr Moderatoren. Heute ist Manna Lichy da, der ist jeden Tag da, ich sehe ihn also immer wieder, der sehr... ja, verantwortlich eigentlich über das Forum wacht. Kaffeedoktor hat längst gesagt, er will nicht mehr moderieren im Forum, aber er ist immer da und bietet sich immer an, wenn es irgendwo irgendwas zu tun gibt oder Probleme gibt. Also von der Seite habe ich überhaupt keine Probleme. Ich frage nur, wer will das Forum noch? Das geht jetzt natürlich in eine große Runde. Entscheiden, wenn es überhaupt etwas zu entscheiden gibt, würden nur die Forenmitglieder. Das ist ja auch ganz klar. Also, ich muss beobachten, wie es weitergeht. Wenn von Seiten der Mitglieder keine Aktivitäten kommen, irgendwie auszutreten, zu sagen, behalt deinen Kram, ich will das nicht mehr oder sonst was, ist mir egal, es läuft einfach so weiter. Wenn ich vom Gesetzgeber datenschutzrechtlich Hürden und Bürden auferlegt bekäme, die ich nicht mehr erfüllen will, dann würde ich aktiv werden. Im Moment werde ich nicht aktiv und würde aber ganz gern Meinungen hören. Schreibt sie einfach ins Forum. Die Leute, die nicht im Forum angemeldet sind, na gut, die haben natürlich auch eine Meinung und ihr Recht dazu, aber das juckt mich eigentlich nicht, sondern mir geht es um die, die im Forum sind. So, Forum. Diese Woche werde ich wieder eine neue Sendung produzieren. Bin aktiv dabei, etwas zu machen. Ich hoffe, dass ich jetzt morgen oder übermorgen spätestens meine Brille bekomme, damit ich wieder löten kann. Denn da gibt es einiges zu tun. Es geht um sogenannte Wetterstationen, also im Grunde genommen Funkthermometer, die vielleicht auch Luftfeuchtigkeit messen können. Da gibt es sehr, sehr viel. Ich möchte sowas im Rechner haben. Die Sachen sind aber schweineteuer und deswegen habe ich mir eine eigene Lösung ausgedacht und die würde ich ganz gern vorstellen. Erstmal in der nächsten Folge in Hardware und in der darauffolgenden, 14 Tage später, dann dazu die Software. Soll so sein, winzig kleine Sensoren, die man batteriebetrieben laufen lassen kann, sollen sich in das heimische WLAN reinhängen und ich soll in meinem WLAN und natürlich auch von außen auf diese Daten zugreifen können und kann sie dann mit beliebigen Programmen oder sowas auswerten und grafisch darstellen oder wie auch immer. Das wird das Hauptthema sein. Da sitze ich im Moment noch dran. Es soll ja möglichst einfach sein. Ich habe mit vielen Bauteilen angefangen und bin mittlerweile auf ganz wenig, sodass der Nachbau auch ganz einfach sein wird. Das ist ja mein Bestreben. So, und das ist das Hauptthema. Es gibt noch mehr Themen. Ich muss mal sehen, was. Ich habe von Herrn Rossi aus Österreich einen Raspberry 3 Plus gespendet bekommen. Ob wir den in der nächsten Folge schon drin haben, weiß ich nicht. Da müsste ich selbst noch einige Tests machen, obwohl er ganz viel schon vorbereitet hat. Aber es gibt auf jeden Fall zwei Themen wieder. Und in der darauffolgenden Sendung gibt es auch zwei Themen. Und in der nächsten, da gibt es vielleicht nur ein Thema. Da müssten die Amateurfunk mal aufmerken. Ich will mal so ein bisschen China-Kram an Funkgeräten zeigen, vorstellen, die ja überall frei verkauft werden, so als dürfte jeder benutzen, möchte da eine Abgrenzung machen, möchte gucken, wie die Nebenwellenausstrahlungen sind, möchte gucken, was sie taugen, mit Amateuren zusammen natürlich. Und das wird eine Sendung dann im Freien. Und wie man sie umprogrammieren kann, sehen wir mal. Das mache ich dann zusammen mit K4.0. Die Jungs, die freuen sich darauf und ich freue mich darauf, mit dem was zusammen machen zu können. Aber das ist soweit in der Zukunft, das ist ja in 6 Wochen. Also erstmal bis nächste Woche, bis zur nächsten Fernsehsendung bei YouTube. Ich freue mich auf Kommentare und ich freue mich darauf, im Forum zu hören, was man über das Forum denkt. Bis zum nächsten Mal, Daumen nach oben, immer ein Bitti übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.